zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 159 von Distanz und Gloria. Drei Dinge, Herr Städt, drei No-Gos, die man in der Bahn nicht machen sollte.
Furzen. Beim Aussteigen furzen.
Mit Rückenwind.
Genau.
Ja, ich dachte,
okay, also furzen.
Ich dachte, wir fangen heute mal anders an einfach, weißt du?
Rohe Eier essen.
Ja.
Schuhe ausziehen, wenn man stinkige Füße hat.
Also eigentlich
laut telefonieren. Sich ein übelst ekliges Parfüm oder ein sehr gutes Parfüm viel zu stark draufpratzen.
Ja.
Kotzen. Leute inadäquat ansprechen. Mhm. Oder angucken. Inadäquat. Laut rülpsen. Wobei, wenn das jemand machen würde, würde ich wahrscheinlich laut zurückrülpsen.
Ach, denn die wenigsten wissen,
dann auf das Warten.
Das ist Herrn Städts erste Fremdsprache. Rülpsisch. Nee, ich dachte, wir starten einfach mal anders. Wir haben ja immer, also es geht ja immer so smooth los. Ich dachte, wir machen mal einen Kaltstart. Es ist Folge 159, ist Mittwoch 17:51. Wir zeichnen vorauf. Schön, dass ihr dabei seid. Dem Herrn Städt geht's offensichtlich gut. Und wir haben die drei Dinge jetzt schon abgehandelt. Die drei No-Gos. Das finde ich eigentlich ganz praktisch.
Ja, bist du dann durch mit allem, oder?
Ja, im Grunde können wir jetzt auch wieder abmoderieren. Kürzeste Distanz und Gloria-Folge ever. Ja, nee, ich dachte, wir machen es einfach mal anders. Man muss ja auch mal frischen Wind reinbringen, nicht wahr?
Bringen. Mhm.
Trotzdem ist es immer die Frage, Herr Städt, wie geht's dir?
Alter, ausgezeichnet. Also ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll und wo ich anfangen soll. Ja, ich komme mit Adrenalin heute aus dem Trainingscenter. Ich bin in Wien, wohlbemerkt, weil es heute Mittwoch ist.
Also Adrenalin?
Adrenalin, das so ist die Folge.
Das ist der Folgentitel.
Heute, die heißt
sehr
so.
Gut, weil du mir aufschreiben, das vergisst du es wieder.
Also Adre,
ja.
Strich, na, Strich, Dreh. Wien.
Strich, Wien.
Ja, also es ist so, dass wir heute unsere Safety-Schulung hatten, eine derer. Und am Ende des Tages haben wir noch bei einer Safety-Schulung des Kabinenpersonals als Passagiere teilgenommen. Also das war wirklich legendär. Die hatten ihren zweiten Tag, glaube ich, oder ihren sechsten Tag. Also quasi Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die quasi gelernt haben, wie man das macht. Und da ist, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Jedenfalls war es dermaßen interessant, weil wir kurz davor das alles selber durchgesprochen hatten. Bei uns dauert diese Schulung 2 Tage, bei denen ist das 6 Wochen. Geht das, was wir in 2 Tagen machen, weil wir natürlich andere Sachen wissen müssen, sicherheitsrelevant. Es sind ja nicht unsere Kernaufgaben.
Ich weiß aber trotzdem nicht,
genau,
ob ich das
wissen,
gut finde.
Was geht ab? Naja, wir müssen ja genau wissen, was die Person in der Kabine, also in der Passagierkabine, was die machen. Und was sie von uns brauchen, darum geht's ja eher. Wir müssen ja quasi nicht als Flugbegleiter aushelfen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern, dass wir wissen, was geht ab, was brauchen die Personen von uns. Und das war aber auch im Normalbetrieb, auch ohne Notfälle. Und das fand ich extrem spannend. Heute haben wir erstmal Normalbetrieb gemacht, wo die das zum allerersten Mal gemacht haben. Das ist dann ein Kabinensimulator. Das ist quasi ein verkürzter Airbus dann. Der ist dann bloß irgendwie 5 Meter lang oder 10. Da sind dann irgendwie 4, 5 Sitzreihen drin und da sitzen dann Menschen.
Das heißt, man hat dann.
Und wir waren einfach nur da,
man hat
um
dann die
Passagiere zu simulieren.
Diese klassische Pantomime mit Leuchtstreifen auf dem Boden.
Das haben die heute zum ersten Mal gemacht,
und so,
ja.
Und so. Ja, herrlich.
Und das war legendär, da dabei zu sein, wie die Leute das lernen. Und weil man nimmt das immer so für bare Münze, dass das eben so ist, dass die das schon immer können. Und da ist mir dann auch zum ersten Mal bewusst geworden, als wir da so waren, Junge, du bist jetzt bei einer Airline angestellt. Und das sind alles deine Kollegen, die lernen das hier gerade. Und die, die auf dem Flieger sind, haben das alles auch gemacht und du bist jetzt da dabei. Und ich meine, klar, ich habe auch lange in der Flugschule gesessen und jetzt bin ich bei einer Fluggesellschaft angestellt als Pilot. Aber so richtig da zu sehen, das sind alles Kolleginnen und Kollegen, da wird es dir dann doch nochmal anders im positiven Sinne, im sehr positiven Sinne. Also eine Euphorie ersten Grades. So,
zweitens. Glaube ich dir aufs Wort, warte kurz. Die Euphorie und apropos Safety-Check, ja, ist alles nachvollziehbar. Mhm. Hast du einen Soundcheck gemacht heute vorher?
Ja.
Sehr gut. Okay, dann jetzt zweitens.
Ja, zweitens. Dann hat eine Gruppe, die schon etwas länger dabei war, übernommen. Das ist quasi, dann wird alles auf Null gesetzt. Und das war dann eine Landung mit einer sogenannten Unprepared Emergency. Wenn quasi dann aus dem Cockpit plötzlich kommt, Cabin Crew Emergency Evacuate. Das kommt dann aus dem Cockpit und dann wird da rumgebrüllt. Sitzgurte abschnallen, aufstehen, raus hier. So, und das geht richtig laut, also so wirklich wirst richtig angeschrien. Und da steigt dann das Adrenalin rein, obwohl du quasi da bloß sitzt, ja. Wir haben das jetzt auch zum ersten Mal gesehen, wie das dann abläuft. Und dann sind wir da tatsächlich die Notrutsche raus.
Was ich jetzt aber nicht verstehe, also das heißt, die Landung wurde quasi
simuliert.
Also nein, aber meine, also weil du sagtest, da war da eine Landung, wo dann Emergency Evacuation war, aber während der Landung kannst du ja nicht, also da ist, ist die Aussage raus hier ein bisschen irritierend.
Ja, nee, du wirst da dann angeschrien, dass du jetzt, da kommt dann Brace for Impact. Und da wirst du dann
das, wo man sich so nach vorne lehnt, ne? so zwischen,
genau, dass man das machen soll.
Ja.
Kopf runter, Heads down, geht dann minutenlang. Und nicht jeder hat eine sängerische Ausbildung und das merkst du dann auch. Aber die haben das schon gelernt, wie man das minutenlang macht. Das ist auch sehr faszinierend. Und dann wird halt die Tür dann aufgemacht, aber halt nur bestimmt nicht verkürzt, das jetzt gerade gibt es natürlich Verfahren. Und dann sind wir da rausgesprungen über die Notrutsche. Wenn du das auch noch nie gemacht hast, dann stehst du auch erstmal und hast Respekt vor der Rutsche, ja. Und aber insofern, ich gehöre jetzt zu den Passagieren, die da keine Angst mehr davor haben. Wenn ich irgendwo mitfliege, weiß ich, ja, easy, du springst halt raus und bist dann endlich draußen. Du nimmst nichts mit.
Aber ganz ehrlich, davor hatte ich auch immer am wenigsten Angst. Also diese scheiß Rutsche, das würde ich wahrscheinlich selbst mit der größten Angst noch da hinzukommen, dass das erstmal dran ist. Das ist der Teil, der mir Sorgen macht.
Ja. Aber auch dafür sind die Flugbegleiterinnen halt ausgebildet und die Flugbegleiter, dass sie das halt schaffen und das, was da alles dahinter steckt. Und jetzt komme ich dazu, was mir auch mal wieder sehr, sehr wichtig ist, was ich auch schon ganz oft gesagt habe. Als normaler Passagier kriegst du es im besten Fall nie in deinem Leben mit, was die alles können und was sie können müssen. Dass der Service an sich nur das i-Tüpfelchen ist von dem, was sie eigentlich alles können und was sie im Zweifelsfall dir dein Leben retten, das wissen ganz viele nicht. Es ist, wie gesagt, auch okay. Das soll ja auch nicht Vordergrund der Arbeit sein, die man als Passagier dann erlebt. Aber manche würden einen anderen Respekt vor diesen Personen haben, wenn sie das wüssten.
Ja, das ist so ein bisschen so ein zwiespältiges, wie sagt man, zweischneidiges Schwert, glaube ich. Also ich glaube, den Respekt haben sie verdient, aber es ist auch eigentlich gut, dass das wenige Leute wissen, weil das bedeutet, es gibt wenige Zwischenfälle.
Richtig. Also richtig. Ich rede nicht von dem Respekt, den sie verdient haben, sondern von dem Disrespekt, den sie nicht verdient haben. Davon rede ich.
Ja gut, aber da zeigt sich ja dann auch einfach immer die gute oder schlechte Kinderstube der Passagiere. Also das hat
auch das
unter Umständen ja nichts mit dem mangelnden Respekt vor denen zu tun, sondern es ist eine grundsätzliche Frage, ob Leute Respekt vor anderen Menschen haben oder nicht oder ob sie sich einfach nur auskotzen wollen, weil es gerade irgendwas nicht so nach ihrem Gusto läuft.
Ja, also jedenfalls, es war faszinierend. Extrem spannend, der ganze Tag und dann, wie gesagt, auch der Abschluss. Ja, das wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben.
Das klingt doch nach einem sehr, sehr guten Tag und nach einer fantastischen Erfahrung.
Ja.
Apropos fantastische Erfahrung und sehr, sehr guter Tag.
Erzähl mal.
Ja, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's soweit gut. Ich habe irgendwie so ein bisschen Nase, aber ich habe keinen Schnupfen in dem Sinne. Also vielleicht ist irgendwas Allergisches, keine Ahnung, muss ich mal rausfinden, aber ist egal. Ansonsten bin ich nach wie vor noch so ein bisschen restmüde, aber soweit wieder in der Zeitzone angekommen. Und hatte am Sonntag ein sehr schönes Konzert mit meinem Chor zusammen. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Es waren erstaunlich viele Leute da. Ja, die Börse war fast voll, die alte Börse.
Cool.
Es war etwas kalt, aber trotzdem sonniges Wetter. Das hat es noch schöner gemacht. Und das hat echt Spaß gemacht. Der Chor hat wirklich auf hohem Niveau abgeliefert. Und das hat mich sehr gefreut. Das kann man mal so sagen. Da ist man dann natürlich auch
ein bisschen, würde mich auch freuen.
Auch ein bisschen stolz drauf, denn man steckt ja doch ein bisschen Arbeit rein. Ja, insofern war das sehr schön. Und ansonsten ist bei mir gerade zu Hause sind die Motten los, Herr Stett.
Scheiße. Lebensmittelmotten, oder?
Ja. Und das,
dann.
Mit denen plage ich mich schon seit eigentlich vor der Amerikareise, hatte gehofft, ich schaffe es, sie über die Amerikareise auszuräuchern. Also im Sinne von am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen, weil einfach nichts da ist, wovon sie sich ernähren können. Das hat nicht so perfekt geklappt. Also es sind zwar weniger, aber es sind immer noch einige da. Aber das ist eine ganz schön nervige Angelegenheit, meine Fresse.
Du wirst nicht drum rumkommen, den Herd zu finden, wo sie herkommen. Das musst machen. Du
ja, ich dachte halt, den hätte ich schon gefunden gehabt.
Manchmal gibt es auch mehrere, also dass die sich quasi schon woanders eingenistet haben. Hm. Also alles, was so leicht verdauliche Kohlenhydrate sind, Mehl, Cornflakes, Haferflocken, solche Dinge, Brot,
da hatte kann ich, das alles sein. War eigentlich alles schon mal weggeschmissen. Das ist das Bittere.
Muss ja nicht alles, muss es ja nicht tatsächlich wegschmeißen, sondern kontrollieren vor allem.
Muss naja, aber
nicht
man,
sofort
man,
alles
wegkommen. Nein, nee, das nicht, aber man sieht ja dann
ach so, wegen Nahrung für
ja.
die.
Ja. Ja, also man sieht und ja dann
musst natürlich die du findest, musst du leider
exen. Ja.
Halt exen.
Das, ja. Das mache ich, soweit ich es kann. Ja, nervige Angelegenheit. Kriegst du den Motten, sag ich dir.
Naja.
Naja. Des Weiteren gibt es in der Gottschedstraße in Leipzig jetzt einen neuen Laden. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Es kann sein, jetzt, wo ich es jetzt anspreche, könnte es sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Den sogenannten Automatenladen.
Nee, sag mir nichts.
Das ist ein Laden, der hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen. Da stehen nur Automaten
drin.
Doch, haben wir drüber geredet,
ja.
Ne? Ja.
Ja.
Gut. Ich war jetzt da aber das erste Mal auch wirklich drin und habe mir das angeguckt.
Und?
Es ist insofern interessant, als dass das, was es dort gibt, auch wirklich viel Süßigkeiten und so aus dem Ausland ist, was es also nicht so in jedem 0815 Supermarkt gibt. Aber trotzdem finde ich das Konzept irgendwie ein bisschen verstörend. Da kommst du rein und du hast halt wirklich nur diese komischen Getränke und Essensautomaten. Und das ist irgendwie.
Und Preise? Echt,
so intensiv habe ich da jetzt gar nicht drauf geguckt. Aber ich nehme an, das sind so diese normalen Automatenpreise, also schon ein bisschen mehr, als man normalerweise beim Einkaufen bezahlen würde. Werde ich aber beim nächsten Mal nochmal gegenchecken. Ja, auf jeden Fall ziemlich irritierende Angelegenheit. Stehst du halt drin und da ist nichts außer diesen Automaten drin. Läuft halt so ein bisschen Musik. Irgendwie so komisches Licht. So, Herr Stett, aber andere Frage. Wo in Wien bist du denn untergebracht? Also ja, im Hotel, das wissen wir. Aber in welchem Quartier bist du denn?
Wie? Also wie das heißt?
Achso, du bist direkt am Flughafen.
Ja,
das
Quartier.
Nein, die Frage war sozusagen, in welchem Stadtteil. Aber das ist ja Quatsch, wenn du am Flughafen untergebracht bist. Erübrigt sich die Frage ja quasi.
Genau, also es gibt hier ein paar Hotels und das, in dem ich untergebracht bin, ist das Moxie, Vienna Airport. Es ist, hast mich danach gefragt, hat nichts mit Werbung zu tun. Ich bin hier sehr zufrieden. Oh. Und es ist alles direkt am Flughafen. Das ist super.
Praktisch. Das heißt, wie ist denn das da? Fahrt ihr dann in die Stadt rein und versorgt euch mit Lebensmitteln oder shoppt ihr dann auch im Duty-Free am Flughafen? Wie macht denn ihr das?
Nee, tatsächlich ist der Flughafen relativ gut ausgebaut, um hier zu überleben. Was auch Sinn ergibt, weil hier das Headquarter von Austrian Airlines ist und wir nicht die Einzigen sind, die hier ab und zu mal übernachten, direkt am Flughafen. Und hier ja auch Leute nachts ihren Standby haben müssen. Und hier Techniker arbeiten in der Nacht und so weiter und so fort. Und auch tagsüber. Also rund um die Uhr ist hier irgendwas los. Und hier gibt es tatsächlich auch Supermärkte, die die ganze Woche offen haben von 6 bis 22 Uhr, auch sonntags. Und es gibt relativ viele To-Go-Restaurants im Flughafen, zum Beispiel Dean & David und was auch was ganz besondere Sache ist, ein To-Go-Restaurant von Wolfgang Puck. Das ist ungefähr so, wie wenn Stadtpfeifer ein To-Go-Restaurant hätte. Also das heißt, du hast die, das ist ein sehr hochwertiges Essen, runtergebrochen auf, dass man es To-Go mitnehmen kann. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie eine Experience, die du hast, wenn du in einem Michelin-Stern-Restaurant sitzt, sondern es ist schon To-Go. Und auch die Qualität von To-Go, aber sehr viel besser. Also richtig auch gute Geschmäcker und sehr frische Zutaten und so. Ja, und die haben hier auch, sind auch ganz viele bei Too Good To Go angemeldet. Das ist eine App, wo ich sehen kann, wenn übrig gebliebenes Essen in irgendwelchen Restaurants ist, was sie abends entsorgen müssen, kannst du kurz vor Schließzeit dir so eine Überraschungstüte abholen. Und da habe ich jetzt eigentlich fast jeden Abend von diesen beiden eine Überraschungstüte. Wenn ich es gerade nicht schaffe, wenn die quasi alle schon vergriffen sind, dann gehe ich halt in den Supermarkt mir was holen. Und morgens gibt es hier im Hotel was.
Das klingt doch eigentlich sehr, sehr vernünftig, ja, an und für sich.
Finde ich auch.
Irgendwie wollte ich gerade noch was fragen in dem Zusammenhang. Ach ja, weil du sagtest Michelin. Wenn ich mich nicht irre, und wenn ich mich irren sollte, dann müssen die Dugis mich kontrollieren, korrigieren, meine ich. Aber kontrollieren sich ja auch. Wusstest du,
tue ich ja schon,
dass der Michelin, also warum, wie diese Sterne zustande gekommen sind?
Dass es sie überhaupt gibt und warum sie so aussehen?
Naja, nee, also warum das, warum der Guide Michelin das macht und wie, wo das herkommt ursprünglich.
Nee, das weiß ich nicht, aber es würde mich interessieren.
Soweit ich weiß, also wenn ich mich da richtig erinnere, Michelin ist ja wirklich diese Autoreifenfirma. Und der Guide Michelin war eigentlich ursprünglich ein Magazin mit den ja, Top-Adressen in Städten. Also es war im Prinzip wie ein Reiseführer. Eine Art Reiseführer gedacht, um die Leute, die im Prinzip im Auto unterwegs sind, dort an die jeweiligen guten Orte zu führen. Und daraus hat sich irgendwann ergeben diese Restaurantgeschichte. Dass eben die Restaurants, entweder waren die besonders nachgefragt oder so, das weiß ich jetzt allerdings auch nicht mehr ganz aus dem Hut, dass sich das dann irgendwann so verdichtet hat, dass also der Guide Michelin, wenn du dort drin warst, dass das eine wahnsinnige Auszeichnung war. Und irgendwann haben sie dann wahrscheinlich dieses Sternesystem eingeführt, damit dann nochmal unterschieden werden konnte zwischen sehr gut, gut und ausgezeichnet. Auf jeden Fall finde ich eine sehr spannende Geschichte, weil eigentlich wieder so der Klassiker war eigentlich ganz anders gemeint ursprünglich oder in einem anderen Kontext gedacht und hat sich dann zu was entwickelt, was eigentlich mit der ursprünglichen Idee jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat.
Interessant. Ja, das ist ja in sehr vielen vielen Dingen so, dass man das nicht vermutet, dass das daher kommt. Wenn man sich zum Beispiel guckt, was bestimmte Unternehmen, womit die angefangen haben, warum sie sich gegründet haben ursprünglich. Ich meine, ja, bei Miele zum Beispiel, das ist gar nicht so verwunderlich. Die haben mit Butterfässern angefangen. Ja, Miele. Wirklich? Jetzt machen sie Waschmaschinen und Spülmaschinen. Ja, ja, das ergibt ja zumindest irgendwo Sinn. Klar. Junkers. Junkers, Flugzeug Junkers, hat mit Heizthermen angefangen. Ja, Heizungsfirma ist Junkers, auch heute noch. Also nicht jetzt mittlerweile, aber vor ein paar Jahren war es noch eine Heizungsfirma. Also ist schon verrückt.
Das finde ich aber sowieso spannend, auch manchmal, wie man so vom Hölzchen auf Stöckchen kommt. Dann irgendwie mit so Themen, man spinnt so Sachen fort und am Ende landet man bei was, wo man gar nicht angefangen hat, drüber nachzudenken. Mhm. Durch Entwicklung oder was weiß ich. Da gibt es ja zigtausend Geschichten. Ja, immer wieder interessant, solche Sachen. Wo der Mensch anfängt und wo er sich hinentwickelt. Oder eben Firmen.
Ja. No? Nee, da geht es den Menschen wie den Leuten.
Mhm. So ist es. Herr Stett, wir haben Zuschriften gekriegt zu unserer Frage der Woche.
Das ist besorgniserregend. Erzähl mal.
Ja, die Frage war ja, welche Art von Merchandise findet ihr gut? Weil angenommen, es würde jemand Merchandising machen. Ja. Und da haben wir sehr, sehr spannende Sachen
gekriegt. Kuchen, Fondant,
ja, so
Platten,
also ihr gab's, Oplaten. Hier gab es zum Beispiel den Wunsch nach einer Stofftasche für Noten. Mit Erklärung, man trägt sie zur Probe gleich Distanz und singt aus den Noten gleich Gloria. Ja, sehr smart.
Sehr schön.
Dann gab es auch nochmal Jutebeutel, of course. Dann haben wir hier, fand ich auch interessant, ein Klettkabelbinder für weniger Ladekabelchaos unterwegs.
Gut, sehr gut.
Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Das wäre mal was.
Ja.
Das würde auch zu uns beiden Chaoten passen, was Technik angeht. Und dann gab es noch ein kleines Blechdöschen für Halspastillen oder Lutschbonbons. Finde ich auch geil.
Heiliges Blechle.
Ja, so nennen wir die. Das ist gut. Warte mal, das muss ich gleich mal aufschreiben. Heiliges Blechle. Das könnte ein Spruch da drauf sein. Ja, also danke euch für eure zahlreichen Zuschriften. Und wir haben eine neue Frage der Woche. Nämlich ganz simpel, was macht euch Freude? Das ist meine Frage. Herr Stett hat die nicht abgesegnet, aber ich gehe davon aus, dass das klar geht.
Ja, aus meiner Sicht geht das klar.
Und dann habe ich die Frage an dich, hast du schon mal etwas von dem Konzept Ikigai gehört?
Papagei? Ja, kenne ich.
Das Konzept des Ikigai ist ein, soweit ich weiß, ein japanisches Konzept. Und zwar ist das, bezeichnet das im Prinzip eine Art Verflochtenheit von vier Dingsträngen. Das eine ist nämlich, worin du gut bist, was du liebst, was die Welt braucht und etwas, wofür du bezahlt werden kannst. Und wenn du diese Sachen zusammendröselst, also dieses quasi Freundschaftsband der guten Dinge, dann landest du am Ende bei einer Gesamtheit, die ein erfülltes Leben verspricht. Wenn du nämlich genau die Dinge, die du machst, oder besser gesagt die Dinge, die du liebst, zum Beruf machen kannst, die Welt das braucht und du dafür auch noch geschätzt wirst. Das ist so das, was es braucht, damit ein Mensch glücklich ist in dem, was er macht. Finde ich ein sehr, sehr cooles Konzept. Auch mal wieder typisch, dass sowas aus Japan kommt. So eine schlauen Geschichten. Kommen da ja gerne mal her. Wollte ich euch einfach mal mit an die Hand geben. Nicht wahr?
Das ist interessant, ja. Kann sich jeder mal selber fragen, wie das ist. Ob das wirklich so ist.
Ja. Des Weiteren habe ich diese Woche etwas zum ersten Mal gemacht, von dem ich nicht dachte, dass es funktioniert und wo es auch am Anfang nicht so aussah, als würde ich hinten beim Ergebnis ankommen.
Ist das jugendfrei?
Das ist jugendfrei, ja. Gerade okay. So. Nein, ich habe Pistaziencreme selber gemacht.
Das habe ich auch schon gehört.
Und
dass man Kuvertüre und Butter nicht zu heiß werden lassen soll.
Ja, sonst fängt man wieder von vorne an. Das war sehr witzig. Ich hatte, umreiße ich kurz, wie das funktioniert. Also man schält Pistazien, logischerweise nicht wenige, und malt die dann in der Mühle oder im Mixer sehr fein zu Mehl und gibt da Zucker, Puderzucker dazu ein bisschen, mischt das durch, dass das richtig richtig ein glattes Mehl ist quasi. Und dann erhitzt man Kuvertüre, Weiße und Butter miteinander. Im Wasserbad natürlich, weil man das immer so macht mit Butter und Kuvertüre. Es sei denn, man will was braten. Und das Problem bei Kuvertüre ist, die ist recht hitzeempfindlich. Das wusste ich. Was ich aber nicht wusste, ist, dass die Butter so viel wärmer wurde als die Kuvertüre, dass die mir die Kuvertüre zerstört hat. Also das muss so sein, dass sich die beiden Flüssigkeiten eigentlich zu einer verbinden. Und es gab dann irgendwann den Punkt, wo die Kuvertüre so heiß geworden ist, dass die wieder verklumpt ist und die Butter flüssig geblieben ist. Also es hat sich wieder voneinander getrennt. Die Emulsion ist nicht geglückt.
Das ist scheiße.
Ja, und dann musste ich es wegkippen und dann musste ich mit nur noch einem Teil der Kuvertüre, also es war dann nur noch 50 Gramm übrig, ich hätte 100 gebraucht, und ein bisschen weniger Butter musste ich dann ein bisschen improvisieren. Aber das Ergebnis kann sich am Ende trotzdem sehen lassen. Da macht man dann noch Kondensmilch drauf und rührt das ordentlich durch. Die Streichfähigkeit, würde ich mal behaupten, wäre mit mehr Kuvertüre und ein bisschen mehr Butter sicherlich noch besser. Aber nichtsdestotrotz ist es fürs erste Mal ein Versuch, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Hast du es dann auch mit so einer riesigen Spritze in ein Croissant reingespritzt?
Nein, ich habe es in ein Glas abgefüllt und streiche es mir aufs Brot morgens.
Auch lecker.
Ja.
Sehr gut.
Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Genau.
Ich habe wieder eine Frage an dich, einen Begriff oder beziehungsweise eine Phrase heute und du musst raten, wo es herkommt, beziehungsweise wofür es verwendet wird.
Jawohl.
Oder wofür es verwendet werden kann.
Jawohl.
Folgende Phrase. Unlock to play. Wo steht das? Wann sagt man das? Oder wo könnte man es sagen? Es ist aufgedruckt auf etwas.
Es ist aufgedruckt auf etwas?
Ja, das kann ich schon sagen, weil es ist ja relativ allgemein. Unlock to play.
Okay, also meine erste Assoziation wäre jetzt iPad gewesen. Quasi. Oder iPhone oder Tablet oder was auch immer. Unlock to play. Na, man entsperrt etwas, um spielen zu können. Das ist ja, ja, erstmal der Sinn der Sache. Ja. Dann ist die Frage, was entsperrt man? Und also was Haptisches muss man entsperren, damit man etwas spielen kann? Das ist jetzt die große Frage. Also die Frage, wo kommt es her?
Ja. Na, gib mal einen Guess ab. Drei Varianten hast du. Du hast ja schon gesagt, iPhone.
Tja, schwierig. Weil die Spiele, an die ich gerade denke, die müssen eigentlich nicht entsperrt werden. Also es könnte irgendwie so eine Holzkiste sein oder sowas. Also so eine Kinderspielkiste. Ja, wenn du ein intelligentes Kind hast oder in England wohnst.
Mhm, okay. Und dritter Guess?
Der MP3-Player. Ich weiß es gerade nicht. Gibt es sowas überhaupt noch?
Es steht auf meiner Hotelzimmerkarte drauf.
Moment, was?
Ja. Auf meiner Hotelzimmerkarte steht drauf, Unlock to play.
Okay, gut.
Ja, interessant, oder?
Ja, schon interessant.
Ist aber ein ganz normales Hotel, muss ich dazu sagen. Also ja, nicht so
kein Swinger-Hotel.
Ja. Nein, auch kein Stundenhotel. Es gibt auch keinen Swing-Filter.
Ich wollte sagen, was wieder zum Swing-Filter von letzter Woche passen würde. Sehr guter Callback, Stett. Ja. Sehr guter Callback. Da fällt mir ein, wann fliegen wir eigentlich mal wieder zusammen?
Klein oder groß?
Also bei dir steige ich in alles ein. Bei dir würde ich auch ins Modellflugzeug steigen.
Im Mai zwei Termine geblockt.
Klein oder groß?
In Leipzig klein.
Und fürs Fliegen auch?
Ja. Je nachdem, da könnte man sich ja mal abstimmen.
Da müssen wir mal gucken. Also es ist so, und das ist auch die Empfehlung der Woche, dass ab dem 3. Mai das A Cappella Festival wieder losgeht. Bis zum 11. Mai, ja, da kommt vorbei, das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut, das wusste schon der Pumuckl. Mhm. Des Weiteren ist es so, dass ich dieses Jahr das erste Mal in der Jury des A Cappella Wettbewerbs sitzen werde. Erstmalig nach 11 Jahren.
Das ist richtig gut.
Und dann ist das diesjährige Feld extrem vielseitig. Also neben den Telescholars aus Großbritannien haben wir dieses Jahr das Chemisch Quartett aus Mexiko da, A Cappella Go aus den Philippinen oder von den Philippinen besser gesagt. Dann Fyenf, eine deutsche A Cappella Comedy Gruppe, die mit ihrem mit ihrer finalen Tour bei uns sind, die da heißt, ich glaube endlich vorbei oder so. Endlich geschafft, irgendwie so. Also, das ist ein schöner Name für so ein Programm. Also wieder sehr vielfacettig. Wir haben Vocado aus Schweden da, wir haben Arten Voices, die Gewinner des letztjährigen Wettbewerbs aus Polen da. Also wieder für jeden Geschmack was dabei, auf jeden Fall. Insofern kommt vorbei, holt euch eure Tickets. Und wenn ihr nur zum Abschlusskonzert am 11. kommt und zum Eröffnungskonzert am 3., ist das auch völlig in Ordnung. Hauptsache, ihr seid Teil davon.
Aber Frage, was heißt finale Tour? Die hören dann auf?
Oder? Ja, die hören nach dieser Tour auf.
Schade.
Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Einmal ist immer Schluss.
Ja.
Irgendwann. Genau, das ist also die Empfehlung. Wie kam man da hin? Ach ja, Termine im Mai. Termine im Mai. Das könnte auch so ein Song von Reinhard May sein.
Um Gottes Willen. Ja. Ja. Also es wird auf jeden Fall berichtet, sollten wir uns diesem Wagnis stellen.
So machen wir das, wie immer. Vielleicht gehen wir wieder aus dem Cockpit kurz live.
Ja, warum nicht?
Ja, und Herr Stett, nach wie vor steht, ich will bei deinem ersten Passagierflug, wenn es irgendwie geht, dabei sein.
Ja, das sollte möglich sein.
Aber ich muss wissen, wann, und ich muss das buchen, das wird der Schweine teuer sonst.
Ja, das nicht unbedingt, das muss ich ja auch wissen.
Ja, eben.
Wann das ist. Und da kann relativ viel dazwischen kommen. Zum Beispiel schon mal, wenn das Wetter scheiße ist. Also so scheiße ist.
Ja, dann das stimmt.
Geht's schon mal nicht. Oder ich krank bin, dann ist auch durch.
Aber apropos Wetter scheiße. Aber
das kriegen wir hin.
Also ja. Mal davon abgesehen, dass die Sonne jetzt wieder scheint. Aber was soll eigentlich der Mist, dass jetzt hier auf einmal nur noch 9 Grad sind? Und morgens 2. Ich dachte, mir friert die Lunte ab.
Schnee. Am Wochenende, ja. Am vergangenen Wochenende hatten wir Schnee. Ich meine, heute ist ja Sonntag, also letzten Sonntag hatten wir Schnee. Völlig verrückt.
Ja. Herr Stett, du kannst die Illusion von wegen heute ist Sonntag nur aufrechterhalten, wenn ich am Anfang der Folge nicht sage, es ist Mittwoch.
Ja. Stimmt. Ja. Oder wie Kurt Krömer in seinem Podcast immer sagt, für mich ist ja immer Donnerstag. Ich warte jetzt hier schon seit 3 Jahren, dass endlich mal Freitag wird. Ich meine, es ist ja immer Donnerstag für mich. Ja, das wisst ihr ja auch alle.
Im Übrigen, wer unseren Chor mal live erleben will, am 5.5. Singen wir im Gottesdienst in der Peterskirche früh. Und am 9.6. haben wir unser nächstes Konzert. Da müssen wir allerdings noch gucken, wo. Das werden wir die Woche noch klären. Und sobald ich da was weiß, gibt es nochmal Werbung. Ansonsten bin ich für heute tatsächlich im Grunde schon durch. Hast du noch irgendwas?
Ja, ich meine, es sind aber erst 30 Minuten rum.
Na, was heißt denn erst? Wollen wir noch eine Viertelstunde schweigen, bis uns was Schlaues einfällt?
Ja, und nee, es gibt noch so einen Bonus-Track. Wir schweigen jetzt eine Minute,
ja,
warten mal, wer alles noch dran bleibt, und dann gibt es noch eine Bonus-Information. Sollen wir das auch mal machen?
Na, wenn du noch eine Bonus-Information hast. Wir können auch.
Wir jetzt Zeit, mir eine einfallen zu lassen.
Wir können auch am Ende sagen, wir singen das Bier zweistimmig wie auf unserer ersten Firmatur-CD. Als Hidden Dreck.
Das glaube ich nicht funktionieren. Da muss dann nochmal schneiden.
Als Hidden Dreck.
Aber was auch interessant wäre, ist jetzt zu behaupten, wir würden eine Minute warten.
Und dann einfach nicht wiederzukommen.
Warten aber bloß 45 Sekunden, erzählen dann irgendwas. Dann warten wir noch mal eine halbe Minute, um zu wissen, wer hört sich denn das jetzt an, 45 Sekunden lang. Nee, das macht man nicht so.
Das könnte so eine Art Distanz- und Gloria-Lotto sein. Wir geben einfach jede Minute eine Zahl durch, und wer am Ende die Zahlen richtig hat, der darf kostenlos zu einem A Cappella-Konzert kommen oder so.
Genau. Aber ich glaube, wir wollen ja unsere Leute nicht ärgern, sondern es soll ja schön sein,
uns zuzuhören. Zumal wir so viele wirklich, also mittlerweile, es werden immer mehr auch, die sich melden, so viele wahnsinnige Duggies haben, die auch wirklich jede Folge von vorne bis hinten hören und dann auch von vorne anfangen, wenn wir mal 2 Wochen nicht senden und so. Das ist so abgefahren, dass ich euch auch gnadenlos zutraue, dass ihr das ohne Probleme auch einfach hinkriegen würdet, mal eine Minute auszuhalten, ohne dass jemand von uns was redet.
Wahrscheinlich schon. Aber das machen wir vielleicht in der 160. Folge.
Ja, schauen wir mal.
Hey. Mal sehen.
160 Folgen, Stett, ne? Das sind eigentlich über 3 Jahre, wenn man wöchentlich sendet.
Ja.
Wollte ich das mal sagen.
Über 3 Jahre.
Ja.
Ja. Es sind ja jetzt 3,5 Jahre schon. 2020 im Dezember haben wir angefangen.
Und du sitzt immer noch nicht als Linienpilot im Cockpit.
Das ist eine Schweinerei, das ist ja die größte Schweinerei an der ganzen Sache. Aber wie gesagt, ich hab das ja jetzt vorhin am Anfang der Sendung gesagt, und es ist literally genauso.
Der längste Cliffhanger aller Zeiten.
Yes.
Ja.
Ja, aber das schreibe ich mir auch für nächste Woche.
Das ist so ein bisschen was?
Naja, Dugi-Minutentest.
Der Minutentest. Ja, das ist wie der Cooper-Test früher, ne? Im Sport. Wo man immer von Linie zu Linie laufen musste, wo dann die Abstände immer kürzer wurden vom Piepen her.
Das war wild.
Das war der Hass. Der
Levellauf.
Ja.
Tja, aber ich mache immer noch Leveltraining.
Ja.
Also das funktioniert erstaunlich gut. Es geht auch, es verbessert auch meine Ausdauer enorm. Was leider den Trainingsaufwand schwerer macht, weil ich dann noch länger trainiere, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Aber es tut mir sehr, sehr gut. Du hast es ja letzte Woche schon gesagt. Heute ist ja Sonntag. Letzten Sonntag hast du gesagt, dass man es sieht. Das freut mich, weil ich finde auch, und ich fühle mich auch viel besser damit. Ich bin aufgeweckter, ich bin nicht mehr so viel müde.
Und seht ihr, Kinder, ich sehe sofort, wenn Herr Stett 3 Kilo abnimmt, aber Herr Stett hat überhaupt nichts dazu gesagt. Ich bin beim Friseur, war extra für euch.
Tja, das ist ja dann gut, wenn man nicht beim Friseur, wenn man beim Friseur war und man es nicht sieht. Aber was ich noch erzählen wollte, ist, ich bin am Freitag, am Montag, heute ist ja Sonntag, also vor 6 Tagen, zurück nach Wien geflogen, und da bin ich tatsächlich mit dem Fahrrad von meinen Eltern zu Hause zum Flughafen gefahren. Das sind 14 Kilometer, und da hatte ich meinen Koffer dabei und meine Fahrradtasche. Jetzt fragen sich viele, wie geht denn das? Ich habe mir einen riesigen Gepäckträger besorgt. Für hinten, 40 mal 40 Zentimeter, den habe ich da aufgeschraubt. Und da habe ich dann noch so Gummibänder dazu. Und da kommt der Koffer drauf, die Gummibänder drauf. Der Koffer war schwerer als 8 Kilo, das darf eigentlich keiner wissen. Und Vorne habe ich mir so ein Frontgepäckträger gekauft, weil natürlich auf den großen hinten die Fahrradtasche nicht mehr drauf passt. Und das ging erstaunlich gut. Also ich habe gedacht, dass es das übelste Georgel wird, aber es ging wirklich gut.
Herr Stett, und, weißt du, was ich dir zum 30. Geburtstag schenke?
Ein Lastenfahrrad.
Ja!
Das war mir sofort klar, dass du das jetzt sagen wirst.
Oh Mann, wir kennen uns einfach zu gut. Das ist einfach fantastisch. Ja, ja, ich sehe dich auch so richtig als eigentlich so ein Landei mit dem Kind irgendwie vorne drauf, aber dann mit so einem richtig fetten Lastenfahrrad da irgendwie 7 Säcke Kartoffeln durch die Gegend fahren.
Ich bin mit unserem Kind, ob du es glaubst oder nicht, mit dem kleinen Trettraktor einkaufen gewesen. Und haben unseren Einkauf vorne in die Schaufel reingeladen. Ja.
Herrlich. Ach Mann, Dinge, die du nur auf dem Dorf machen kannst.
So.
In diesem Sinne.
Nee, das kannst du in der Stadt nicht machen, da ist einfach zu viel los in so einem
Herr Stett, wir haben ein Problem, weil wir sind mit den lyrischen Ergüssen durch von Marco Tschirpke. Das heißt, wir müssen etwas Neues suchen. Ich habe eine Überbrückung. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gebracht habe, aber es ist auch so ziemlich das letzte Gedicht, glaube ich, was mir einfällt. Also Gedicht ist ein Vierzeiler. Das letzte Gedicht, was mir einfällt, was ich vermutlich noch nicht bei Distanz und Gloria verbraten habe. Aber das würde ich jetzt anbieten und dann müssen wir gucken, dass wir zu nächster Woche was Neues haben.
Ja, vielleicht bin ich mal wieder am Zug. Hm?
Ja, vielleicht findest du was.
Mir was einfallen zu lassen.
Gut, dann wünschen wir euch, würde ich vorschlagen, eine ganz fantastische Woche.
Und dem schließe ich mich an.
Wenn der Herr Stett noch letzte Worte hat, dann ist es jetzt Zeit, diese zu sagen.
Eine wunderschöne Woche. Es wird Zeit.
Das heutige Gedicht stammt, soweit ich weiß, aus einem lustigen Taschenbuch von gefühlt vor 20 Jahren, ist ein Vierzeiler und geht wie folgt. Ich würde dich auf Rosen betten, wenn diese keine Dornen hätten. Drum, mein Herz sei froh, bette ich dich auf Stroh. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.